Transports waren doch deswegen so bedauernswert, weil sie ihrem sicheren Tod entgegenfuhren, ohne es selbst zu wissen. Die Selektion auf der Rampe in Birkenau führte also in Wahrheit zu einer Verminderung der an sich geplanten und befohlenen vollständigen Vernichtung. Das Auswählen von Personen, die ins Lager kommen sollten, war demnach eine Handlung, die dem Plan, sämtliche Juden in Europa zu vernichten, jedenfalls die ausgewählten Personen entzogen hat. Insoweit wurde also der Mordplan nicht durchgeführt. Sehen Sie, man kann sogar die Meinung vertreten, dass der Selekteur dann dem einen oder dem anderen sogar ein Lebensretter war, wenn er ihn von der Gaskammer ausgenommen haben sollte, insoweit also die Durchführung des Befehls von Hitler verhindert hat.
Laternsas Rede erinnert an einen anderen Prozess, das Gerichtsgebäude in Nürnberg 1946. Das Tribunal gegen die Hauptkriegsverbrecher hat begonnen. Vor einem Gericht der Alliierten müssen sich die Führer des Dritten Reichs verantworten. Auf der Anklagebank fehlt Adolf Hitler. Er hatte Selbstmord begangen. Und deshalb entsteht hier in diesem Gerichtssaal eine Verteidigungsstrategie, die eine Ausrede zur Grundlage ihrer Argumentation macht, nämlich alle Schuld auf den toten Führer Adolf Hitler zu schieben. Bereits hier sitzt Dr. Hans Laternser in der ersten Reihe. Er verteidigt den Generalstab und das Oberkommando der Wehrmacht, die als verbrecherische Organisationen angeklagt sind. Von seinem Platz in unmittelbarer Nähe des Zeugenstandes hört er auch die Aussage des Reichsmarschalls Hermann Göring, als dieser sich zu den Massenmorden in den Konzentrationslagern äußern muss.
Dass ich diese furchtbaren Massenmorde auf das Schärfste verurteile und mir jedes Verständnis hierfür fehlt, stelle ich ausdrücklich fest.
Soweit es mich betrifft, habe ich gesagt, dass ich auch nur annähernd von diesem Ausmaß das nicht gewusst habe.
Natürlich wusste Göring davon. Er hatte auf Vorschlag des Aufsichtsratsvorsitzenden des IG Farben-Konzerns den Bau der IG Farben-Fabrik in Auschwitz angeordnet. Ebenfalls typisch die Haltung von Julius Streicher, ehemals Herausgeber des antisemitischen Hetzblattes Der Stürmer. Der fanatische Judenhasser prägt die Standardfloskel der Täter.
Es ist festgestellt, erstens, die Massentötungen sind ausschließlich und ohne Beeinflussung auf Befehl des Staatsführers Adolf Hitler erfolgt.
So sprechen später auch die Angeklagten von Frankfurt, wenn sie überhaupt sprechen. Der damalige Generalstaatsanwalt Fritz Bauer, der den Auschwitz-Prozess auf den Weg gebracht hatte, sagte in einer Fernsehsendung dazu:
Muss ich Ihnen sagen, seit dem Dezember 1963 waren die Staatsanwälte das einer der Angeklagten, also einer der unmittelbar Betroffenen. Ein menschliches Wort zu den Zeugen und Zeuginnen finden, die überleben, nachdem ihre ganzen Familien ausgerottet sind. Man hat mir schon mal gesagt, und die wären ja töricht, wenn sie das täten, dann würden sie sich belasten. Die wären natürlich gar nicht töricht. Also ich muss Ihnen sagen, die Welt würde aufatmen, nicht bloß die Staatsanwälte in Frankfurt. Ich glaube, Deutschland würde aufatmen und die gesamte Welt und die Hinterbliebenen derer, die in Auschwitz gefallen sind, und die Luft würde gereinigt werden, wenn endlich einmal ein menschliches Wort fiele. Es ist nicht gefallen und es wird auch nicht fallen.
6. August 1965, 180. Verhandlungstag. Noch 2 Wochen bis zur Urteilsverkündung. Heute sprechen die Angeklagten ihre Schlussworte. Anfangen wird der Hauptangeklagte Robert Mulka. Der Adjutant von Auschwitz machte in der Vergangenheit hauptsächlich dadurch Schlagzeilen, dass er vorgab, von all den Vorgängen im Lager nichts gewusst zu haben. Mulka beginnt.
Hohes Gericht, mit dieser Erklärung lege ich gleichzeitig mein weiteres Schicksal und dasjenige meiner unglücklichen Familie vertrauensvoll in die Hände des Hohen Gerichtes und dieses in der tiefen Überzeugung, dass es sämtliche so wahrhaft schicksalshaften Umstände, die mich damals in meine unglückselige Konfliktslage geführt haben, bis ins Einzelne erwägt und berücksichtigt.
Nun spricht Boger.
Hoher Gerichtshof, während der nationalsozialistischen Herrschaft gab es für mich nur den Gesichtspunkt, die gegebenen Befehle des Vorgesetzten ohne Einschränkung auszuführen. Aber nicht das Auschwitz als grausame Vernichtungsstätte des europäischen Judentums stand damals im Mittelpunkt meiner Betrachtungen, sondern allein die Bekämpfung der polnischen Widerstandsbewegung und des Bolschewismus.
Dann Claire.
Hohes Gericht, ich kann nicht anders, aber ich muss in meinen letzten Worten nochmals und immer wieder sagen, dass ich in diesem ganzen Verfahren nur die Tatsache aussagte und die Wahrheit. Ich als kleiner Mann war kein Herr über Leben und Tod dieser unglücklichen Menschen. Wenn überhaupt, dann war ich Begleiter des selektierenden Lagerarztes. Ich hatte in Auschwitz tiefes Mitleid mit den Opfern und habe diese Schweinerei dem Dr. Lindquist gemeldet. Dafür bekam ich die letzten 3 Monate den Befehl, die Sektion auszuführen. Als befehlsunterworfener Soldat habe ich dazu mal keine andere Wahl mehr gehabt und musste mich dem Befehl beugen.
Nun folgt Kaduk.
Hohes Gericht, meine Damen und Herren Geschworenen. Für den Komplex Auschwitz wurde ich vom sowjetischen Militärgericht verurteilt. Ich stehe das zweite Mal vor einem deutschen Gericht. Zweitens möchte ich mich anschließen an die Ausführung meines Rechtsanwalts Dr. Jugel und Dr. Reines. Sonst hätte ich nichts zu sagen.
Dann Dr. Capesius.
Hohes Gericht. In Auschwitz habe ich keinem Menschen etwas zuleide getan. Ich war zu allen höflich, freundlich und hilfsbereit, wo ich dies nur tun konnte. Auf der Rampe war ich verschiedene Male, um dort das Ärztegepäck für die Häftlingsapotheken zu holen. Selektiert habe ich nie, was ich mit allem Nachdruck betonen möchte. Meine Aufgaben als Apotheker habe ich so gut erfüllt, wie es mir die Verhältnisse dort gestattet haben. Ich bin nicht schuldig geworden in Auschwitz. Ich bitte Sie, mich freizusprechen.
Zuletzt der Angeklagte Stark.
Hohes Gericht, ich habe an der Tötung vieler Menschen mitgewirkt. Das habe ich von Anfang an und ohne Einschränkung bekannt. Ich habe mich nach dem Kriege oft gefragt, ob ich dadurch zum Verbrecher geworden bin. Ich habe keine für mich gültige Antwort gefunden. An den Führer hatte ich geglaubt. Ich wollte meinem Volke dienen. Ich bedauere meinen damaligen Irrweg sehr, aber ich kann ihn nicht ungeschehen machen.
Danach werden die Angeklagten ins Untersuchungsgefängnis zurückgebracht. Das Gericht beginnt nun mit der schwierigen Beratung des Urteils. Zwar führt es einen Strafprozess, doch in diesem Fall ist die persönliche Schuld der Angeklagten nur dann verantwortlich zu beurteilen, wenn auch die politischen Umstände bedacht werden, die Auschwitz möglich gemacht haben. Am 1. April 1933, zwei Monate nach der Machtergreifung, inszenierten die Nationalsozialisten den Boykott jüdischer Geschäfte. Die alles beherrschende Propagandamaschine des Regimes behauptete pausenlos, dass die Juden Deutschlands Untergang seien. Ängste schüren, Ressentiments wecken und den Hass auf Juden und Kommunisten lenken. Das war das Rezept aus der Küche des Reichspropagandaministers Josef Goebbels.
In einem kühnen und grandiosen Schwung haben wir die Feinde des Landes zu Paaren getrieben. Um 10 Uhr hat der Boykott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht, aber auch mit einer imponierenden Manneszucht und Disziplin unserer Partei und unser Führer. Heil!
Die meisten der Frankfurter Angeklagten sind zu diesem Zeitpunkt schon über Jahre hinweg aktive Kämpfer in der nationalsozialistischen Bewegung. Sie tragen das Regime und begrüßen jubelnd die 1935 von Göring verkündeten sogenannten Nürnberger Rassengesetze.
Reichsbürger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
Dies führte im November 1938 zum größten Judenpogrom seit dem Mittelalter. Überall brannten in Deutschland die Synagogen. Menschen jüdischer Abstammung werden erschlagen. Und das ist der Führer, der allein an allem schuld gewesen sein soll, an seinem 50. Geburtstag. Aus den Berliner Betrieben wurden Jubelgruppen vor die Reichskanzlei kommandiert. Wer schickte sie dahin? Warum wurde das Schauspiel »Das Volk liebt seinen Führer« inszeniert? Große Teile der deutschen Elite in Wehrmacht und Industrie dachten an den Krieg. Nicht nur Hitler. Rache für die Niederlage von 1918. Rache für den Vertrag von Versailles. Vernichtung der Sowjetunion. Das waren Ziele, für die gerüstet wurde. Und Millionen Deutsche versprachen sich davon im Stillen den kleinen persönlichen Vorteil. Ein Gut in Polen, einen Hof in der Ukraine, eine Ferienpension auf der Krim. Die Hybris von der alles beherrschenden Macht in der Welt wurde an den Stammtischen, wo die kleinen Funktionäre saßen, umgerechnet aufs eigene Konto. Dafür wurde halb Europa in Schutt und Asche gelegt. Während ihre Träume von Größe und Macht an der Ostfront vor Moskau von sowjetischen Stalin-Orgeln zu Fetzen geschossen wurden, kündigt Hitler am 30. Januar 1942 den Juden ihre Vernichtung an. Die Rede wurde vom Rundfunk übertragen. Millionen hörten zu. Millionen waren mit ihrem Führer einer Meinung.
Die Jahre am 3. September im Deutschen Reichstag ist schon ausgesprochen. Und ich hüte mich vor voreiligen Prophezeiungen, dass dieser Krieg nicht so ausgehen wird, wie die Juden sich vorstellen, nämlich, dass die europäischen arischen Völker ausgerottet werden, sondern dass das Ergebnis dieses Krieges die Vernichtung des Judentums ist. Zum 1. Mai werden nicht andere allein verbluten, sondern zum ersten Mal wird dieses Mal das echt als jüdische Gesetz angewendet, auch um auch Zahn um Zahn.
Nun werden Zehntausende im Osten von deutschen Mordkommandos erschossen. Diese Bilder hat ein unbekannter SS-Mann gemacht. Solche Aktionen gab es überall, auch in Auschwitz. Und einige der Frankfurter Angeklagten waren nachweislich dabei. 1942 beginnt eine Menschenjagd von einem bisher nicht gekannten Ausmaß. Quer durch das von der Wehrmacht besetzte Europa. Alle Juden sollen mit der Reichsbahn in den Osten deportiert und dort getötet werden. Als Zentrum dieses Massenmords ist das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau vorgesehen. Dorthin rollen nun Tag und Nacht die Todeszüge. Aus tausenden europäischer Städte und Dörfer transportieren sie Millionen Menschen, Männer, Frauen und Kinder, in die Vernichtungslager. Eingepfercht in Güterwaggons, ohne Nahrung, mit einem Eimer Wasser pro Waggon. Zehntausende sterben in den Zügen. Und die, die Auschwitz erreichen, werden erschlagen, erschossen, vergast. Nicht nur die historischen Umstände haben die Richter Hummerich, Hofmeier, Persicke und Hotz zu bedenken. Auch über die Glaubwürdigkeit der Zeugen muss beraten werden. Richter Persicke berichtet, zu welchem Ergebnis das Gericht damals kam.
Da hat man schon überlegt, kann denn der Zeuge nach so vielen Jahren noch zuverlässig darüber berichten und können wir zuverlässig auf solche Zeugenaussagen ein Urteil gründen, ja? Da wurde natürlich die Meinung vertreten, verstehe ich, eigentlich dürfte man so einen Prozess gar nicht mehr führen, das ist ja viel zu lange her. Aber ich muss sagen, teilweise waren diese Bedenken völlig unbegründet, denn nachdem wir einen Teil der Zeugen vernommen hatten, am Anfang hauptsächlich über die Gesamtverhältnisse in Auschwitz, über die Lagerordnung, über das, was die SS-Leute gemacht haben, die Brutalität und Roheit der SS-Leute, das fürchterliche Los der Häftlinge, die ja menschenunwürdig behandelt worden sind, die nicht zu essen oder zu wenig zu essen bekamen, die überhungert haben und die nach 4 oder 6 Monaten zum Teil als Hunger gestorben sind. Und die Misshandlungen, die eigentlich auch nach der damaligen Regeln der SS nicht erlaubt waren, das sind also Übergriffe gewesen, die Erschießung an der Schwarzen Wand und all diese Dinge, die sind von einer Vielzahl von Zeugen, bestätigt worden und diese Dinge wurden auch bestätigt von SS-Leuten, teilweise zumindest, sodass wir da gar keine Zweifel haben können, dass diese allgemeinen Dinge, die uns da erklärt wurden, dass die gestimmt haben.
20. August 1965, der Tag des Urteils. Im Bürgerhaus, das für über ein Jahr Gerichtsort war, ist es noch ruhig. Zum letzten Mal treten die angeklagten SS-Männer von Auschwitz vor die Richter. Im Foyer herrscht Gedränge. Der Nebenkläger Henry Ormond links unterhält sich mit Oberstaatsanwalt Dr. Grossmann. Journalisten aus der ganzen Welt sind wieder angereist. Der Gong zum Verhandlungsbeginn ertönt zum letzten Mal. Die 183. Sitzung in der Strafsache 4KS2-63 beginnt. Der Vorsitzende Richter, Senatspräsident Hans Hofmeier, beginnt mit der Verlesung des Urteils.
Das Gericht hat sich bemüht, die Wahrheit zu erforschen, die Länge des Prozesses und die zahlreichen Beweiserhebungen, die durchgeführt wurden, sprechen dafür, dass allein die Erforschung der Wahrheit im Mittelpunkt dieses Verfahrens gestanden hat. Wie aber sah es tatsächlich in Auschwitz aus? Über dem Lagertor waren die Worte zu lesen, Arbeit macht frei. Unsichtbar aber stand geschrieben, ihr, die ihr hier eingeht, lasst alle Hoffnung fahren. Denn hinter diesem Tor begann eine Hölle, die für das normale menschliche Gehirn nicht auszudenken ist. Um die zu schildern, die Worte fehlen. Den armen Menschen, die man hier hineingetrieben hat, nahm man nicht nur Hab und Gut ab. Man schnitt ihnen Haare, Männern, Frauen und Kindern. Man gab ihnen ein paar Lumpen als Kleidung oder man ließ sie, wie im sogenannten Lager Mexiko, völlig nackt herumlaufen. Tag und Nacht, gepeinigt von Ungeziefer, mit Schweren bedeckt, ausgeliefert den zynischen Kapos, den Blockältesten, den Blockführern, den Rapport- und Lagerführern, in grauenvoller Angst vor dem nächsten Tag der ihnen neue Qualen bringen würde. Mit schweren Holzschuhen an den zerschundenen Füßen trieb man sie schlimmer als das Vieh zu ungewohnter schwerer Arbeit und machte sich eine Freude daraus, mit den völlig erschöpften und halb verhungerten Menschen sogenannten Sport zu machen, bis die gequälte Kreatur ohnmächtig zusammenbrach. Aber das war dann Grund genug, sie halb oder ganz totzuschlagen. Physisch und psychisch gebrochen, der Menschenwürde entkleidet, hauchten dann diese Opfer in den Gaskammern in Birkenau ihr jämmerliches Leben aus. Juden und Christen, Polen und Deutsche, russische Kriegsgefangene und Zigeuner, Menschen aus ganz Europa, die auch von einer Mutter geboren waren und Menschenantlitz trugen. Das war das sogenannte Erziehungslager Auschwitz.
Siebzehn der 20 Angeklagten werden wegen Mord oder Beihilfe zum Mord in vielen Fällen schuldig gesprochen. Darunter Robert Mulka, 14 Jahre Zuchthaus. 1968 wegen Haftunfähigkeit entlassen. 1969 gestorben. Wilhelm Boger, lebenslänglich Zuchthaus. 1977 in der Haft gestorben. Josef Klär, lebenslänglich Zuchthaus. 1988 entlassen, kurz danach gestorben. Oswald Kaduk, lebenslänglich Zuchthaus. 1988 entlassen, lebt heute in einem Pflegeheim. Dr. Viktor Capesius, 9 Jahre Zuchthaus, hat vollständig verbüßt, 1985 gestorben. Hans Stark, 10 Jahre Jugendstrafe, davon 8 Jahre und 6 Monate verbüßt, 1991 gestorben. Richter Hans Hofmeier starb 1992. Kurz bevor diese Dokumentation begonnen wurde.
Rundfunk im Kriege 1939 bis 1945. Radio under kriget, det är en dokumentär från 1990 från TV-satellitstationen N3, det är NDR, i juni 1994.
Wir kommen also nun zu Radio Radio, der 6. Folge unserer Geschichte und Geschichten aus der Frühzeit des Rundfunks. Rundfunk im Kriege von 1939 bis 1945, das bedeutete das Radio als wichtigstes Instrument der Massenbeeinflussung.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ich werde diesen Kampf ganz gleich gegen wen so lange führen.
Am Vormittag des 1. September 1939 teilte Hitler vor dem Reichstag dem deutschen Volk den Beginn des militärischen Angriffs auf Polen mit. Wieder war für Schulen, Behörden und Betriebe Gemeinschaftsempfang vor dem Radiolautsprecher angeordnet. Über das Radio ließ der Propagandaminister Dr. Josef Goebbels am gleichen Tag ein Verbot für das Abhören feindlicher Sender verbreiten, in Form einer Verordnung über außerordentliche Rundfunkmaßnahmen.
Hier ist England, hier ist England.
Schwere Strafen werden angedroht. Gefängnis und Zuchthaus für das Abhören fremder Sender. Zuchthaus und Todesstrafe für das Verbreiten solcher Nachrichten.
Mit der Sendung für die deutsche Wehrmacht.
Und immer häufiger wird mit zunehmender Kriegsdauer die Todesstrafe verhängt und auch vollstreckt.
In Frankreich stoßen die deutschen Armeen in Richtung Amiens vor.
So, liebe Jung, weißt du, was ich höre? Bravo,
sag mal, Jupp Hussels und Jupp Schmitz vom Reichssender Köln.
Was wir für eine interessante Zeit haben und große Kundgebung aus dem ganzen Reich kannst du mit anhören.
Das wollte ich doch schon immer. Mir kann jetzt keiner mehr was vormachen. Ich kriege jetzt alles aus erster Quelle. Oh, vielleicht kann ich auch ab und zu mal, ich muss hier wieder ausländische Sender hören.
Die ausländische Sender willst du hören?
Ja, Auslandsnachrichten. London zum Beispiel.
London?
Ja, London. Kannst du mir nicht sagen, wie wir das bekommen?
Ich weiß zwar nicht, wie du London bekommst, aber was du bekommst, wenn du London bekommst, das weiß ich.
Was dann?
Kittchen.
Kittchen.
Sogar Zuchthaus.
Frieden mit dem deutschen Volk?
Jawohl.
Frieden mit Hitler? Niemals. Frieden mit irgendeinem Vertreter des Hitler-Systems? Niemals. Frieden mit dem Herrenclub? Niemals.
Von offizieller Seite wurde sorgfältig abgehört, was der ausländische Rundfunk, besonders die britische BBC, sendete. Ein Abhördienst arbeitete rund um die Uhr in einem Haus am Berliner Wannsee. Täglich legte er den Machthabern einen geheimen Abhörbericht vor, den sogenannten Seehausbericht.
Und bekam täglich die Aufzeichnungen in deutsche Sprache übersetzt, die England über die BBC rausschickte. Also die Kommentare vor allen Dingen. Die habe ich während des ganzen Krieges bekommen und daraufhin nachgesehen, ob man eine Wellenlänge geändert hatte, ob neue Stimmen auftraten, ob neue sichtbare Tendenzen auftraten.
Goebbels hatte gut für den Krieg vorgearbeitet. Starke Mittel- und Langwellensender verbreiteten von Deutschland aus fremdsprachige Programme für das europäische Ausland, während die Kurzwellensender mit Richtstrahlern für Übersee eingesetzt wurden.
So, die heutige Sendungszeit ist
also
alles klar. Die biogeografische Betrachtung
kommt aus Tokio,
pazifischer Raum.
Gut, und Lissabon?
Fernsprechbare Fenster der Welt.
Gut, Klangner.
Übertragungswagen 1 mit Sprecher Hoffmann, den abgeschossenen Bomber.
Übertragungswagen 2
mit Sprecher Dr. Maus,
als Sportfeld Kindergarten.
Im großen Sendesaal läuft der bunte Samstagnachmittag. Ja, mit Publikum.
Große, bunte Abende oder Samstagnachmittage, direkt gesendet aus dem großen Sendesaal des Haus des Rundfunks in Berlin. Das blieb eine besondere Attraktion auch in den ersten Kriegsjahren. Anscheinend unpolitisch und vom Schrecken des Krieges ablenkend. Für das künstlerische und unterhaltsame Programm des Großdeutschen Rundfunks.
So ist es denn der ganz besondere Wunsch unseres Reichsministers Dr. Goebbels, dass der Großdeutsche Rundfunk sich während dieses entscheidenden Krieges zur Entspannung und Erbauung unserer Soldaten und Werktätigen in die erste Reihe derer stellt, die dazu berufen und beauftragt sind. Auch hier gilt der Satz, für den Soldaten und den schaffenden deutschen Menschen ist das Beste gerade gut genug.
Wunschkonzert hatte seit 1936 jeweils im Winterhalbjahr seinen festen Platz im Rundfunkprogramm. Mit Spendendurchsagen zugunsten des Winterhilfswerkes. Jetzt wurde es zur ganzjährigen Einrichtung. Und nicht nur Spendenmitteilungen wurden verlesen, sondern auch Grüße und Familiennachrichten für Soldaten.
Hier ist der Großdeutsche Rundfunk. Liebe Soldaten, liebe Hörer in der Heimat, liebe Freunde jenseits der Grenzen. Wir beginnen das 8. Wunschkonzert für die Wehrmacht mit des großen Kurfürsten Reitermarsch. Musik.
unserer Heimat, tragt ihr mir Friede zu, läutet ihr Freude, bringt mir Ruhe.
Ich bin so froh, ich bin kein Intellektueller, kein Siegenkrieg.
Schön ist der Herrgott, das ist Marie. Aber schöner als alles und mehr noch dazu.
Gemma.
Platz hatten Mitteilungen über die Geburt von Soldatenkindern.
Und nun, ihr Väter, gebet Acht. Was euch im Frühling Spaß gemacht, zeigt sich in seinen Folgen schon mit diesem wunderbaren Sohn. Söhne für die Soldaten. Jürgen Nobili, Thilo Hartmann, Martin Max Kohlhaas, Kurt Werner Gürzken. Die Berliner Philharmoniker spielen die Ouvertüre zu Figaros Hochzeit von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Dirigentenpult Staatskapellmeister Eugen Jochum.
Die sorgfältig dosierte Mischung von Musik und Wortbeiträgen bot auch Platz für Konzert und Oper.
Das Wunschkonzert, das eigentlich mehr ein bunter Nachmittag oder ein bunter Abend ist, ist eine der ältesten Einrichtungen des Rundfunks überhaupt. Allerdings als stehende Einrichtung und populär geworden im großen Maße ist es erst in der Zeit nach 1935. Es hat dann im Krieg eine besondere Qualität gewonnen, weil das Ziel des ganzen der ganzen unterhaltenen Rundfunksendungen war, die Stimmung der Bevölkerung zu heben, die Sorgen des Krieges vergessen zu lassen und eine Art von allgemeiner, unter dem Stichwort Volksgemeinschaft zusammenzufassender, siegeszuversichtlicher Stimmung herzustellen. Josef Goebbels, der ja ein Genie der Propaganda war, hat das sehr früh erkannt und hat auch ganz gezielt Einfluss auf die Programme der Wunschkonzerte genommen, um diesen Zweck zu erreichen.
Die Eigenbeiträge der 12 Reichssender gingen zwangsläufig zurück. Bereits im ersten Kriegsjahr wurde jeder vierte der rund 5000 festangestellten Mitarbeiter des Rundfunks zur Wehrmacht eingezogen.
Und auch trotz des Familienstandes mit drei Kindern, wurde ausgebildet und kam zum fliegenden Personal mit dem Auftrag als Kriegsberichter. Allgemein läuft das ja unter der Bezeichnung PK,
Propagandakompanien,
wobei man unterscheiden muss, solche Einheiten, die dann die in den eroberten Ländern besetzten Sender verwalteten, oder ob es sich um die Berichterstattung von der Front, von den Kämpfen bei den verschiedenen Waffengattungen handelt. Zu diesem Beruf war ich eben eingezogen worden. Man konnte feststellen, nicht durchgängig, aber dass diejenigen, die stramme Parteimitglieder waren, davon verschont blieben im Allgemeinen und dass und UK, also unabkömmlich gestellt wurden, während die anderen, wie auch ich, eben sehr schnell eingezogen worden.
NS-Propagandafilm über den Fronteinsatz der Propagandakompanien und die Berichterstattung im Rundfunk.
Sie hörten Frontberichte der Propagandakompanien.
Wichtige Einsätze habe ich dann auch in der Maschine mit dem Techniker begleitet und während des Angriffs eben auch einen Bericht gesprochen. Ich war dazu ein bisschen vorbereitet, wenn man will, weil ich bei einer größeren Sendung des Westdeutschen Rundfunks seinerzeit wohl den ersten Bericht in einer Maschine, also in Flugzeug gemacht hat auf dem Flug von Köln nach Berlin.
PK-Männer sind dabei, als 1940 die ersten deutschen Bomber-Großangriffe gegen London geflogen werden. Reichsmarschall Göring im Rundfunk.
Nach all den herausfordernden Angriffen der Engländer in den letzten Nächten auf Berlin hat der Führer sich entschlossen, einen gewaltigen Vergeltungsschlag in die Hauptstadt des Britischen Reiches zu befehlen.
Von 1941 an begrüßte der Großdeutsche Rundfunk morgens zur Eröffnung seines Einheitsprogramms die Hörer mit dem Hitlergruß.
Ohrklang zur Morgenstunde.
Bevor es unterhaltsam weiterging. Beim langjährigen Chef des Rundfunknachrichtendienstes, dem Parteigenossen Hans Fritzsche, liegt jetzt die Verantwortung für alle politischen Sendungen.
Das Eichenlauf mit Schwertern zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes erhielt gestern Hauptmann Walter Nowotny, Gruppenkommandeur in einem Jagdgeschwader, nach seinem 218. Luftsieg.
Die Nachrichten kommen per Fernschreiben aus dem Propagandaministerium. Und sie werden von allen Reichssendern zeitgleich ausgestrahlt. Sondermeldungen im Rundfunk werden stets mit großer Fanfare eingeleitet. Meldungen über militärische Siege, über die Ereignisse an den Kriegsschauplätzen, über versenkte gegnerische Schiffstonnage. Am Ende freilich auch Sondermeldungen über Rückzüge und über Niederlagen, über verbrannte deutsche Städte.
Aus dem Führerhauptquartier. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt.
Die Sondermeldung vom Angriff auf die Sowjetunion kündigt Goebbels selbst im Radio an.
Zur Abwehr der drohenden Gefahr aus dem Osten ist die deutsche Wehrmacht am 22. Juni, 3 Uhr früh, mitten in den gewaltigen Aufmarsch der feindlichen Kräfte hineingestoßen.
Täglich gibt es dazu den Wehrmachtsbericht des Oberkommandos der Wehrmacht im Radio.
Der Wehrmachtbericht. Führerhauptquartier, das Oberkommando der Wehrmacht, gibt bekannt.
Die Vernichtung dieser Terrorbombe auf Geheiß der judenhörigen Kriegsverbrecher über das deutsche Volk, über wehrlose Frauen, Kinder und Greise bringt...
Zeitfunkberichte aus jener Zeit. Oft Schulbeispiele aus dem Wörterbuch des Unmenschen.
Das deutsche Volk der verbrecherischen Vernichtungswut seiner Feinde entgegen. Wohl nirgends anders äußert sich dieser Lebenswille so deutlich, so beglückend wie im fröhlichen Spiel unserer Jüngsten.
Im Großdeutschen Reich gibt es im Krieg 15, am Ende 16 Millionen angemeldete Radiogeräte. Und Goebbels weiß um die Suggestion des gesprochenen Wortes, besonders in Krisenzeiten. Das Radio bleibt bis zuletzt sein wichtigstes Instrument zur Massenbeeinflussung.
Achtung, ein Gespräch für den Zeitspiegel. Es spricht Obermeister Hahne, der erste Ritterkreuzträger des Kriegsverdienstkreuzes. Achtung, Aufnahme in den Sekunden.
Obermeister Hahne, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Worte.
Es war für mich eine ganz besondere Freude und Ehre.
Ich danke Ihnen im Namen des Großdeutschen Rundfunks und seiner Hörer.
Hermes Niels, vom Regime verhätschelter Komponist populärer Marschlieder, dirigiert im Rundfunk. Gehobene Ansprüche, immer wieder auch Beethoven, Schubert, Bruckner im Radio. Dank des inzwischen eingeführten Tonbandes erreichen Aufzeichnungen und Wiedergabe eine Qualität wie niemals zuvor. Ja, man experimentiert in den Funkhäusern mitten im Krieg sogar mit ersten stereophonen Musikaufnahmen. Wie hervorragend die damalige Aufnahmequalität schon war, zeigt die Anekdote aus dem letzten preußischen Krieg von Kleist, gesprochen von Heinrich George.
Der Gastwirt, dass sich mehrere Stunden nach der Schlacht, um die Zeit, da das Dorf schon ganz von der Armee des Prinzen von Hohenlohe verlassen und von Franzosen, die es für besetzt gehalten, umringt gewesen wäre, ein einzelner preußischer Reiter darin gezeigt hätte und versicherte mir, dass, wenn alle Soldaten, die an diesem Tage mitgefochten, so tapfer gewesen wären wie dieser, die Franzosen hätten geschlagen werden müssen, wären sie noch dreimal stärker gewesen, als sie in der Tat waren.
Die Potsdamer Garnisonkirche ist nicht nur bekannt als Grabstätte Friedrichs des Großen, sondern auch wegen ihres historischen Glockenspiels.
Eine technische Leistung der Toningenieure war auch die Aufnahme vom handgespielten Glockenspiel der Potsdamer Garnisonkirche in 65 Metern Höhe. Klänge mitten im Krieg wie aus einer anderen Welt. Am Glockenklavier mit armdicken, gedrechselten Stäben Professor Otto Becker. Deutsche Fußball-Kriegsmeisterschaft 1943. Endspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem Dresdner Sportclub im Berliner Olympiastadion.
Schön dribbelt nach vorn, Schuss! Der geht über die Querlatte ins Aus. Abschlag vom Tor des Dresdner Sportclubs und sofort kommt wieder der Angriff des Sachsenmeisters. Hier schaltet sich der Läufer Schubert ein. Er läuft energisch nach dem Ball, gewinnt den Zweikampf, stolpert, strauchelt, richtet sich wieder auf, bleibt im Ballbesitz, läuft weiter nach der Strafraumlinie zu, gibt nach rechts herüber ab und dribbelt seine Gegner, bekommt den Ball wieder zugespielt und sofort jetzt Schuss in die linke Ecke und Tor und 2:0 für den Dresdner Sportclub.
Manchmal wird auch noch gefeiert, obwohl alle Belustigungen längst verboten sind. Der 75. Geburtstag des Komponisten Paul Linke im Radio. Der Meister selbst spielt und dirigiert einen seiner größten Erfolge, das Glühwürmchen-Idyll. Schon vom Sommer 1941 an gab es keinerlei Programmzeitschriften mehr in Deutschland. Es gab auch außer dem Einheitsprogramm nicht mehr viel anzukündigen. Nur der Auslandsrundfunk hat auf Kurzwelle in kaum vorstellbarer Weise im Krieg expandiert. Glühwürmchen-Idyll im Radio. Draußen an der Front und bei den Luftangriffen auf deutsche Städte geht es nicht idyllisch zu. Vom Jahre 1942 an gibt es keine Blitzsiege mehr. Stattdessen schwere Kämpfe. Oft genug auch schon Abwehrschlachten. Im Radio noch heroisch verbrämt mit Musik. Stukas starten. Deutsche Sturzkampfflugzeuge greifen an, mit Bomben und mit Bordwaffen. Ein unerschöpfliches Thema für Wochenschau und für das Radio. Eine Luftüberlegenheit wird vorgegaukelt, die in Wahrheit nicht mehr existiert. Jetzt aber kommen auch die Gegner und werfen ihre Bomben. Nun auf Ziele in Deutschland. Zwingen die deutsche Bevölkerung in die Keller und in die Bunker. Zuerst sind die Großstädte betroffen. Hamburg, Essen, Köln, Berlin. Dann die mittleren Städte wie Würzburg, Hildesheim, Schweinfurt. Am Ende bleiben auch Kleinstädte nicht mehr verschont. Ein Sketch mit Gisela Schlüter im Radio über Luftschutz und Verdunkelung von brennender Aktualität.
Durch den lauen Sommernacht bei der Balkontür und lauschen den gehaltvollen Weisen des Rundfunks zur Dämmerstunde? Hat doch ein Wachtmeister mir eine Anzeige verschafft, weil ein Lichtschimmer auf der Straße zu sehen gewesen wäre? Und um seine Brutalität und Gemeinheit noch voll zu machen, kündigt er mir an, dass ein Protokoll wegen ruhestörenden Lärms des Rundfunkhören bei geöffneten Fenster und Überschreiten der Zimmerlautstärke noch folgen wird.
Achtung! Hier ist der Befehlsstand der 1. Flakdivision Berlin. Die gemeldeten Bomberverbände befinden sich im Raum Hannover-Braunschweig. Wir kommen wieder.
Auf den Rundfunk kam die neue Aufgabe zu, Luftwarnmeldungen für die eigene Bevölkerung auszustrahlen. Den Anflug feindlicher Bomberströme, das vermutete Ziel zu melden. Das hatten weder der Führer, auch nicht der großsprecherische Reichsmarschall Göring vorausgesehen. Doch selbst im Keller wird vom Radio versucht, Optimismus zu verbreiten.
Hier ist ein Reichsender am Deutsch, Station Bremen, und Station DXB on the 31st. You are about to go.
Aus der Erde Grund, hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne.
Zunehmend.